wo Werder am Ende einläuft, ob das ein normaler Mittelfeldplatz ist oder ob es Abstiegskampf wird, das wird sehr entscheidend davon abhängen, welches Gesicht die Mannschaft häufiger zeigt. Ne? Also das Freiburg-Gesicht oder dieses Leipzig-Gesicht.
Hallo, herzlich willkommen bei Grün auf Weiß, dem Podcast des Weser-Kurier. Hier sind wir wieder, Stefan Freie bin ich und mir gegenüber sitzt JJ Bär. Hallo JJ.
Moin Stefan, moin in die Runde, liebe Werder-Fans, und vorab gehen Grüße raus an unseren Trainer Daniel Thun, der allen Ernstes gesagt hatte nach dem ersten Spieltag, wegen der kritischen Stimmung: Leute, ruhig bleiben, ist erst jetzt dann demnächst der zweite Spieltag und wir sind nur 3 Punkte hinter dem Tabellenführer.
So sah es aus. So war es.
So ist es immer noch.
Es hat sich bis jetzt nicht geändert. Und das bringt mich sofort nicht zu deiner Kolumne, die wir natürlich später noch zum Gegenstand dieses Gesprächs machen, sondern erstmal zu dem Standpunkt.
Wer ist eigentlich Tabellenführer?
Augsburg. Augsburg ist Tabellenführer, JJ.
Ach du Scheiße. Ja, ich bin einen Punkt hinter Bayern dann demnach. Ne?
Also Elversberg ist Dritter übrigens, um das nochmal aufzunehmen. Und mittendrin der SC Freiburg. So, jetzt kommst du.
Wahnsinn.
Naja,
Wahnsinn,
gut.
Wahnsinn. Ja, aber ich habe dich unterbrochen, tut mir leid.
Ja, fängt früh an, aber es wundert mich genauso. Nein, wir werden über deine Kolumne sprechen. Klar, das ist Gegenstand dieses Podcasts. Aber wir sprechen jetzt auch erstmal über deinen Standpunkt, den du in der Vorwoche, nämlich nach diesem 1:4 in Freiburg, geschrieben hast. Der Werder zwar nur hat 3 Punkte auf den Tabellenführer damals verlieren lassen, aber es war kein besonders gutes Spiel. Und du hast aber gesagt, hört mir mal auf mit dieser Vorverurteilung, gib der ganzen Sache doch mal eine Chance. Jetzt frage ich mich, hast du wieder Informationen, die wir alle nicht haben an der Stelle, weil irgendwo sah es ja ganz gut aus jetzt am Wochenende.
Ja, war eine komische Nummer, das Ganze, denn ich habe das ja vor dem Leipzig-Spiel geschrieben, ne? Und bin auch fest davon überzeugt, dass man einer neuen Mannschaft, einem neu zusammengestellten Kader, erstmal eine Chance geben muss, das über ein paar Wochen zu zeigen, bevor man dann urteilt darüber. Ne? Ich hatte aber das Gefühl, sowohl in der Redaktion, als ich meinen Text abgegeben hatte, als auch bei den ersten Reaktionen von Lesern dann auf meinen Text, als wäre ich so der Geisterfahrer, ne, auf der Autobahn. Als wäre eine andere Erwartungshaltung da nach dem Motto, Mensch, ist doch alles schlecht und dann diese hektischen Transfers und alles und du musst doch das viel kritischer sehen. Also ich bin nun wirklich kritisch, das wisst ihr auch. Ne? Also ich sage immer offen die Sachen, die mir auffallen, die mich stören und spreche das ohne Umschweife an, weil ich halt kein Werder-Fan bin. Aber 2 Dinge sind schon wichtig, dass man nicht zu früh alles verdammt, denn man muss ja dem, was Werder sich da vorgestellt hat für die neue Saison, wie gesagt, auch eine Chance geben und dann kann man ja darüber urteilen. Und die zweite Sache ist, dass man jetzt auch nicht durchdreht, ne? Dass man auch nicht sagt, okay, super Leistung gegen Leipzig, Spiel gewonnen und jetzt wird das eine ganz, ganz tolle Saison. Ne? Erinnert euch zurück, letzte Saison, da haben wir am Anfang dann in Gladbach hoch gewonnen und da habe ich mir die Augen gerieben.
4:0.
Gesagt, ja, habe ich das jetzt alles zu schlecht gesehen oder was? Ich war eigentlich damals sehr, sehr skeptisch, was ich diesmal nicht so bin. Und dann ist es halt eine grottenschlechte Saison geworden. Man muss immer aufpassen am Anfang der Saison und deshalb ist ja auch Augsburg jetzt Tabellenführer. Ich würde eine Wette eingehen, dass sie das am Ende der Saison nicht mehr sind. Ist immer noch viel Bewegung in der Liga, da müssen sich viele auch noch finden. Man muss auch mal gucken, wie gut Leipzig am Ende ist, was für eine Saison die spielen werden. Na, der Gegner und die Leistung gehört ja dazu bei Werders Sieg. War alles noch ein bisschen wackelig, aber grundsätzlich sollte man nicht immer alles schon verdammen, bevor es dann schlecht gelaufen ist. Es ist eine lange Saison und die kann auch gut verlaufen. Und da können wir heute ja mal drüber reden, was dafür spricht.
Eben, wir haben es ja am Wochenende gesehen. 3:1 gegen Leipzig, ein bisschen doof das Gegentor am Ende noch. 3:0 hätte mir deutlich besser nochmal gefallen. Aber wer weiß, wozu es gut ist, wenn man dann nochmal auch ein Tor kassiert. Im Übrigen hat man auch gesehen, Paul Erev Binagi war ja derjenige, der den Leipziger hat entwischen lassen und ziemlich frei zum Kopfball kommen. Der macht auch noch seine Erfahrung an der Stelle, was ja aber auch vielleicht ganz wertvoll ist. Hat er, glaube ich, auch sofort von den Mitspielern gehört. Das war jetzt nicht so brillant, was du da gemacht hast, da stehen zu bleiben. Aber trotzdem, wir haben es gesehen, man sollte nicht alles verdammen. Es kann was passieren und die ersten Ansätze sind da. Und wir reden tatsächlich ja in allererster Linie über Mentalität, die Werder gewonnen hat, ganz offensichtlich durch diese neue Mannschaft. Ich will gar nicht nur von den Zugängen sprechen, sondern grundsätzlich ja durch eine Mannschaft, die nach vielen Enttäuschungen, auch das gehört ja dazu, auch in den vergangenen Wochen, auf einmal ganz anders auftritt.
Genau, und das muss man nicht nur jetzt an dem Leipzig-Spiel festmachen, sondern es ist auch eine Trainingsqualität, eine Einstellung unter der Woche. Denn es war ja schon, wer die ersten Minuten gesehen hat von diesem Spiel gegen Leipzig, die erste Grätsche kommt von Niklas Füllkrug, da waren wenige Sekunden gespielt. Mhm. Kurz darauf, ich glaube zweite, dritte Minute, kommt eine von Juri Richer. Die war genauso gut und wichtig und damit war der jetzt Weserstadion schon angezündet. Ne? Das waren Signale, das waren Zeichen an die gegnerische Mannschaft, aber auch an die eigene Mannschaft, an die Zuschauer, hey, wir hauen uns hier heute rein, hier ist Werder Bremen der Gastgeber. Ne? Und das haben wir sehr selten gesehen in den letzten Jahren, so ehrlich muss man ja mal sein. Da war noch gar kein Tor gefallen und trotzdem hattest du das Gefühl, hey, hier kann was gehen, ne? Weil da unten eine Mannschaft steht, die diesen berühmten Funken hat überspringen lassen aufs Publikum, genau das, was ja sehr oft gefehlt hat. Und diese Einstellung war auch unter der Woche im Training zu sehen. Es gab da erst schlechte Trainingseinheiten und dann hat es ordentlich geraschelt und dann gab es sehr gute, intensive Trainingseinheiten und das gehört ja dazu. Es gibt viele Trainer, du kennst es auch, Stefan, die sagen, man spielt so, wie man trainiert. Mhm. Also wenn du unter der Woche jetzt Reibung hast und Leute hast, die Erfolg haben wollen, dann kann das Werder ja nur gut.
Mhm. Und wenn sie nur ihr Programm abspulen, weil sie sagen, ja, Dienstag um 10 Uhr ist Training, gehe ich mal hin, ab 12 habe ich wieder frei, vielleicht ab 12:30, dann wird es schwierig mit der Leistung am Wochenende. Weil das kriegt ein Fußballer auch selten hin, das ist tatsächlich so, zu sagen, naja gut, Training ist das eine, aber Spiel ist was anderes. Es gibt immer mal wieder die Typen, wir haben drüber gesprochen, führt uns vielleicht auch so ein bisschen zu Semyon Bangula, der uns ja jetzt verlassen hat. Die sind nicht so wirklich im Training zu gebrauchen, das sind so eher so die Künstlertypen, die dann im Spiel aber abliefern. Aber ganz grundsätzlich benötigt es schon eines sehr konzentrierten Trainingsablaufs, um dann am Wochenende auch Leistung bringen zu können, das stimmt.
Wobei ich das immer noch bedauere, ne, dass Semyon Bangula Werder verlassen hat. Mal gucken, vielleicht kann das am Ende, wenn die Italiener ihn kaufen, noch ein einigermaßen gutes Geschäft sein für Werder Bremen. Aber davon mal abgesehen, wäre es meiner Meinung nach die Aufgabe von Werder und auch vom Trainerteam gewesen, den Jungen nach 6 Wochen Vorbereitung am Laufen zu haben, dass der bei Werder in der Stammelf spielt, um ihn dann zu einem sehr guten Bundesligaspieler zu entwickeln. Denn dass er das kann, hat er Anfang der vergangenen Saison ja gezeigt. Dass er stattdessen das Weite sucht, fand ich schade. Ich hätte ihn mir sehr gut bei Werder in der Offensive vorstellen können. Jetzt können wir froh sein, dass Marco Grüll im ersten Heimspiel diese Position sehr, sehr gut gespielt hat. Beste Grüll, den ich seit langem, langem gesehen habe. Sodass das dann nicht so auffällt, dass Semyon Bangula weg ist. Aber auch bei Marco Grüll, nochmal Hut ab, ne, was er geleistet hat. Nicht nur wegen dem Tor, sondern in vielen anderen Szenen in diesem Spiel auch. Bei ihm steht da der Beweis aus, dass er das mehrfach in der Saison so bringen kann. Das liegt jetzt dann an ihm. Ne? Dann redet keiner mehr über Semyon Bangula.
Wobei bei Bangula natürlich schon zu berücksichtigen ist, er wollte unbedingt weg. Ne? Und das gibt schon Hinweis darauf, dass seine Bereitschaft, sich da jetzt nochmal mit einem Neustart zu versehen und vielleicht ganz anders zu performen, den Weg zu Werder tatsächlich zu finden, wenn denn die Türen offen waren, wovon ich mal ausgehe, dass die Bereitschaft halt eben auch nicht so groß war. Der war irgendwie durch mit dem Thema und vielleicht ja auch schon ein bisschen länger. Dann würde die ein oder andere Leistung der letzten Monate vielleicht auch nicht so ganz verwundern.
Scheint so, ja. Und dann ist er von der Mentalität her dann auch kein Spieler, mit dem wir uns länger aufhalten sollten.
Ja.
Und da sind wir bei Mentalität, da sind wir bei den Jungs, die gegen Leipzig gespielt haben.
So.
Startaufstellung mit 7 Neuzugängen in der Mannschaft.
Das ist ungewöhnlich viel für Werder, ne, muss man sagen.
Ja, absolut. Und es waren ja nicht mal die 9, ne, weil wir gerade schon Marco Grüll gelobt haben. Olivier Demann, finde ich, spielt den besten Fußball seines Lebens. Das war schon in der Rückrunde zu sehen. Und jetzt gegen Leipzig ganz extrem. Das war für mich Note 1 mit Sternchen, was der geleistet hat. Wird auch so ein bisschen mitgerissen vielleicht von dieser neuen Achse, die bei Werder entstanden ist. Kann Werder nur gut tun, diese Mentalität jetzt auf dem Feld zu haben. Wir haben eben über diese Grätschen gesprochen. Und da gab es ja auch diese Szene, die ich beschrieben habe, in der 90 plus vierte Minute oder so, wo Mick Schmetkens dann den letzten Leipziger Angriff löscht, wie man so schön sagt, an der Torauslinie. Und dann Ludovic Reis ihm erstmal Beifall klatscht und dann das Publikum mitnimmt und auf Mick zeigt immer wieder und sagt, der Junge, hier habt ihr gesehen, der hat's gelöscht, der hat's getan, der klatscht für ihn und so. Und diese Szene hat mir unheimlich gut gefallen, weil die zum einen zeigt, was Ludovic Reis für ein Typ ist.
Ja.
Und auch, dass dieser Plan, den Werder hatte, so Leute wie Reis, wie Niklas Füllkrug, in die Mannschaft aufzunehmen, dass der aufgeht, weil die sollen die Jungen ja führen, die sollen eine Achse sein, die sollen den Jungen ein gutes Gefühl geben. Und das hast du schon in dieser einen Szene, hast du es direkt gespürt, dass es sehr gut funktioniert.
Ja, aber es ist doch so einfach, jetzt mal ganz ehrlich, als Fußballer seinem Nebenmann, der eine gute Aktion hat, mal eben Beifall zu spenden und das Gefühl zu geben, das war wichtig für uns als Team. Das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, dass man so miteinander umgeht auf dem Platz, aber es scheint für den einen oder anderen eine zu sein.
Ja, aber du hast eben die Szene angesprochen, die sich ja zeitlich sehr nah daran abgespielt hat, nämlich der Anschlusstreffer von Leipzig, wo dann Paul Elfbeinagy seinen Mann hat einfach mal laufen lassen, weil ihm das alles zu schnell war in dem Moment. Der hat erstmal gut Luck bekommen von einigen Mitspielern.
Der gehört auch dazu, ist ja auch in Ordnung.
Alles Mitspieler, die schon vergangene Saison bei Werder waren. Das war jetzt nicht diese neu geholte Führungsachse. Man wird das schön im Auge behalten müssen. Also ich bin davon überzeugt, dass das funktionieren kann. Das hatte ich ja vor dem Leipzig-Spiel geschrieben. Das ist mir wichtig, dass ich jetzt nicht hier rüberkomme wie der Wichtigtor, der sagt, naja, ich habe es ja gewusst und sagt es dann nach dem Leipzig-Spiel. Nein, ich habe mich intensiv damit beschäftigt, was Werder da auf dem Transfermarkt getan hat. Es war mir zu hektisch, dabei bleibe ich. Also ich hätte das gerne in einem Transfer noch früher gehabt. Das ging aus wirtschaftlichen Gründen nicht, werden wir sicherlich auch noch drüber reden. Da bleibe ich auch bei, dass diese Hektik und diese neue Vorbereitung, die du jetzt quasi machen musst, immer schlecht ist, weil sie ein Risiko birgt, dass es auch schief gehen kann. Aber in der Sache inhaltlich, wen sie geholt haben mit den bescheidenen Mitteln, den sie hatten, welche Idee dahinter steckt mit diesen Mentalitätsspielern, auch mit Tempo, was wir schon gesehen haben jetzt im ersten Spiel, und mit den neuen Stürmern, ne? Das sind ja im Prinzip die drei Faktoren. Du wolltest neue Führungsspieler, haben wir gerade drüber gesprochen, hast du. Würde ich sogar auch einen Juri Rehér mit dazu nehmen, auch wenn der Junge erst 23 ist. Das fand ich einen sehr intelligenten Auftritt von ihm im Mittelfeld.
Genau,
sehr, sehr intelligent. Dann wolltest du Tempo haben, weil Werder letztes Jahr erschreckend langsam war und nicht nur letztes Jahr, im Prinzip seit Jahren langsam ist. Tempo hast du dazu bekommen durch Erin Dingschi allen voran. Das war in dem Spiel schon zu sehen. Eigentlich auch durch Arthur, auch wenn der jetzt einen holprigen Start hatte. Und du wolltest vor allen Dingen dich im Sturm verbessern, denn das war unsere Riesenbaustelle letztes Jahr, wegen der Werder fast abgestiegen ist. Du hast drei Mittelstürmer jetzt da vorne drin, mit Füllkrug, mit Itten, Musa noch dahinter und Dingschi noch neu für den Sturm, also drei neue Stürmer. Auch gut, von denen haben zwei getroffen und überhaupt hat Werder drei Stürmertore gehabt gegen Leipzig. Wann hat man das denn das letzte Mal? Also man sieht auch, diese Idee hinter dieser Kaderplanung, die kann funktionieren. Natürlich muss man das jetzt auf Strecke sehen. Ne? Wir müssen mal gucken, wie wir in 10 Wochen darüber reden. Aber die Idee an sich macht für mich Sinn. Und die erste Umsetzungsphase jetzt mit Leipzig ist eingeläutet und man hat gesehen, okay, kann aufgehen.
Genau, wir reden über Optionen, die Werder hat, die nachgewiesen wurden in diesem Spiel. Wir reden aber noch nicht über Beständigkeit. Und dann, wenn wir das mal zum Thema machen, diese Beständigkeit, dann fällt uns ja beiden sicherlich auf, dass Werder beständig in all den Jahren nie war, sondern dass sie immer in bestimmten Situationen zu großen Leistungen in der Lage waren, dann dick unterstrichen haben, was eigentlich drin wäre, aber relativ schnell die nächste Enttäuschung schon wieder folgte. Das gehört leider dann auch zur jüngeren Geschichte. Es hat noch keine Mannschaft in der Geschichte des Weltfußballs vermutlich geschafft, immer an der Leistungsgrenze zu operieren. Aber wirklich gute Mannschaften schaffen es sehr nah, dort immer zu bleiben und nur sehr selten ganz weit drunter zu liegen vom Niveau. Und da muss man mal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt. Da bin ich mal gespannt.
Diese beiden Extreme gibt es ja jetzt mit dem Spiel in Freiburg, wo du 1-4 verloren hast, gegen eine sehr, sehr gute Freiburger Mannschaft, muss man dazu sagen. Und jetzt den Heimsieg gegen Leipzig, wo Werder am Ende einläuft, ob das ein normaler Mittelfeldplatz ist oder ob es Abstiegskampf wird, das wird sehr entscheidend davon abhängen, welches Gesicht die Mannschaft häufiger zeigt. Ne? Also das Freiburg-Gesicht oder dieses Leipzig-Gesicht. Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass es eine bessere Saison wird als im vergangenen Jahr, weil ich sehr auf diese Mentalität hoffe. Jetzt darf man nicht erwarten, dass diese Mannschaft immer so spielen wird und dass diese Spieler immer an diese Grenze kommen werden, sonst würden sie nicht bei Werder Bremen spielen, sondern irgendwo in der Champions League. Ne? Das gehört zur Wahrheit dazu. Oder sie wären so teuer, dass Werder sie gar nicht hätte kaufen können. Aber die Fans, da bin ich mir sicher, würden eine Niederlage in dieser Saison viel eher verzeihen, wenn man danach aber das Gefühl hatte, die Jungs haben aber alles gegeben. Ne? Und dann ist halt was schiefgelaufen. Oder so. Und das war ja so ein Gefühl, was wir letzte Saison sehr, sehr selten hatten, dass eine Mannschaft war, die alles gegeben hat und dann unglücklich verloren hat.
Ja. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal ansprechen, die Zitate nach dem Spiel. Ich will die nicht zu hoch hängen. Es ist immer eine besondere Situation. Insbesondere dann, wenn man einen sehr überraschenden Sieg gelandet hatte, sind alle euphorisch. Dann sagt man vielleicht auch Dinge, die man 3 Stunden später nochmal anders formulieren würde. Aber mir ist dann schon aufgefallen, dass einmal Marco Friedl nach dem Spiel gesagt hat, es wurde sehr viel schlecht geschrieben in der letzten Zeit, also vor dem Leipzig-Spiel. Und Marco Grill hat gesagt, jeder von außen wusste es anscheinend besser. Das hat was Trotziges, aber vor allen Dingen ist es eine grobe Fehleinschätzung der tatsächlichen Situation, denn es war schlecht vorher. Da wurde nicht schlecht geschrieben. Und ja, deshalb wussten es nicht alle besser von außen, aber sie haben zumindest, sagen wir mal, eine realistischere Einschätzung der Situation vorgenommen als die Mannschaft womöglich selbst. Also an den Worten muss man sich vielleicht dann auch irgendwann messen lassen.
Ja, ich hoffe für beide, dass das einfach jetzt nicht so durchdachtbar, was sie da gesagt haben, dass sie einen Gedanken im Kopf hatten, den sie dann versucht haben, irgendwie auszusprechen. In der Euphorie dieses Sieges wollen wir jetzt auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber du hast natürlich völlig recht. Es ist nicht so, dass nach dem Freiburg-Spiel schlecht geschrieben wurde über Werder, sondern es war schlecht gespielt worden. Ja, und dann folgt ja die Berichterstattung. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn Marco Krüllmann in den letzten Wochen wussten, alle ist ja offenbar besser, sage ich ja. Das war auch nicht so schwer, das besser zu wissen, als Werder es gemacht hat. Ne? Denn wir haben doch gesehen, was gegen Auxerre im Testspiel am Tag der Fans passiert ist, wie enttäuscht die Werder-Fans waren. Wir haben gesehen, was in der ersten Pokalrunde passiert ist gegen den Oberligisten, wo du mit Ach und Krach und einer sehr, sehr schlechten Leistung weitergekommen bist. Und wir haben gesehen, was in Freiburg passiert ist.
Ja.
Also da musste man jetzt nicht irgendwas schlecht reden, sondern oder besser wissen, sondern es war offensichtlich, dass es so nicht weitergeht. Und deshalb war es wichtig, dass Werder auch auf den Transfermarkt nochmal reagiert hat. Und mit dieser jetzt neu formierten Werder-Mannschaft, glaube ich, ist es dann auch einfacher für Leute wie Marco Friedl und Marco Grill, da mitzuschwimmen und an ihre Leistungsgrenze zu kommen. Marco Grill hat das ja schon mal sehr gut hinbekommen, finde ich.
Mhm, klar, auf jeden Fall ist mir der Trainer aber lieber, der sagt, das ist unsere Benchmark, daran sollten wir uns jetzt orientieren, weil das ist natürlich schon eine deutlich realistischere Einschätzung. Der hat ja nicht gesagt, oh, das war aber alles, wurde alles schlecht gemacht vorher, sondern wir sind jetzt auf einem Niveau, das wir beibehalten sollten und an dem wir uns messen lassen wollen dann auch. Das ist, aber da sieht man dann halt auch eben, dass der Trainer ein bisschen älter ist und das Ganze vielleicht auch ein bisschen reflektierter noch betrachtet und ja auch noch ein bisschen mehr Zeit hatte bis zur PK und nicht gleich 10 Minuten nach dem Spiel vor die Mikros musste. Da lag es auch da.
Ja. Doch musste er tatsächlich, weil er die ganzen Fernsehstationen abklappern muss, bevor er dann zur Pressekonferenz kommt.
Also ja, aber der Satz kam aus der PK, meine ich.
Grüll und Marco Friedl. Aber schon das Spiel in Köln jetzt am Wochenende wird ja genau das zeigen, was du meinst. Weil der Unterschied, der große Unterschied ist, du spielst in Köln jetzt gegen mindestens 40.000 Leute, die gegen dich sind und du hattest gegen Leipzig 40.000 Leute im Prinzip hinter dir. Na, so, das heißt, jetzt ist Mentalität erst recht gefragt. Und ich gehe davon aus, dass es den Jungs Spaß gemacht hat, was sie gegen Leipzig auf den Rasen gezaubert haben und dass sie so gerne weitermachen wollen. Und dann ist das auch die Erwartungshaltung und Sicherheit der Werder-Fans. Und dann müssen sie das jetzt in Köln dann zum Beispiel zeigen, dass sie das auch auswärts in einem engen Stadion gegen eine nicht zu unterschätzende Mannschaft auch hinkriegen. Ja.
Kurze Analysepause. Du suchst auch abseits vom Platz nach der perfekten Aufstellung? Dann gibt's im Norden nur eine Adresse. Dodenhof in Posthausen. Norddeutschlands größtes Shoppingcenter. Nur 20 Minuten von Bremen. Direkt an der A1. Auf einer Fläche von über 17 Fußballfeldern findest du alles an einem Ort. Mode, Sport, Technik, Wohnen, Lebensmittel, Gastronomie und tolle Events für die ganze Familie. Komm zu Dodenhof und genieß eine richtig gute Zeit.
Wobei ich jetzt gedacht habe, auch beim Studium deiner Kolumne, vielleicht ist neben dieser ganzen Mentalität, die man den Neuzugängen insbesondere ja attestieren kann, auch sehr wichtig, dass wir tatsächlich mit Niklas Füllkrug und Ehren Dingschi 2 Spieler zurück haben, die Werder verkörpern, die Werder im Herzen tragen, für die es etwas Besonderes ist, für diesen Verein anzutreten. Das kann man schwer greifen, was genau das bedeutet. Also wenn einer seinen Gegenspieler nach 30 Sekunden umgrätscht, will ich gar nicht sagen, sondern eine Grätsche ausfährt, die irgendwo ein Zeichen setzt, dann hat das einen gewissen Effekt. Aber ich glaube, es ist genauso wichtig, wenn du merkst als Mannschaft, Da läuft Niklas Füllkrug nach seinem Tor zur Kurve, ähnlich wie es Ehren Dingschin leider auf der anderen Seite, dann er konnte nicht zur Ostkurve laufen, das wäre ein bisschen weit gewesen, sagen wir es mal so. Dass du in dem Moment als Mitspieler merkst, das geht auch anders hier noch irgendwie. Da ist noch was Besonderes und das ist nicht nur ein Job. Und das ist nicht nur, ich fahre Dienstagmorgen um 10 zum Training, absolviere das und dann fahre ich nach Hause und dann überlege ich mal, wann ich meinen Berater anrufe und den frage, ob er nicht vielleicht noch eine Option für mich hat irgendwie so. Und ich glaube, dass das auch ganz viel mit einer Mannschaft machen kann. Gerade weil es zwei Spieler sind, die glücklicherweise, weil Ehren hat sie auch getroffen, sich nochmal so in den Fokus auch jetzt gerade in diesem Leipzig-Spiel gespielt haben.
Ja, Identifikation, ne? Das ist das große Wort. Jeder Fan identifiziert sich total mit Werder Bremen. Werder Bremen ist ein zentraler Bestandteil im Leben so vieler Leute. Und dann ist es immer schade, wenn du Spieler hast, die das nicht ähnlich mitgehen unter der Woche oder im Laufe einer ganzen Saison. Und da bin ich komplett bei dir. Niklas Füllkrug und Ehren Dingschi, die sind hier nicht auf der Durchreise, sondern die sind jetzt genau da, wo sie sein wollen. Die wollen für Werder Bremen spielen, die wollen im Weserstadion. Ehren wollte unbedingt sein erstes Tor im Weserstadion schießen, dann macht er das jetzt nach 4 Minuten gegen Leipzig. Das war natürlich ein wahnsinnig emotionaler Moment für ihn, für die ganze Familie. Das ist schon auch wichtig und hilft ihm auch anzukommen, genauso wie Niklas Füllkrug dringend so ein Tor brauchte, was ja jetzt nicht irgendwie so ein kleines Abstaubertor war, sondern das musst du erstmal machen, aus der Entfernung ein Kopfballtorpedo so ansetzen, dass er da oben in den Knick reingeht. Das vor der Ostkurve. Ja, das hat ihm auch sehr, sehr gut getan. Und das sind schon zwei, die den Karren mitziehen können, weil sie halt nicht Spieler sind, die sagen, ich bin jetzt mal hier 5 Jahre und dann, wie du gesagt hast, rufe ich den Berater an und guck mal, ob ich nicht vielleicht 5 Jahre nach Italien könnte oder so. Sondern das sind Jungs, die wollen für Werder Bremen. Und ich hoffe, dass beide auch länger als diese eine Saison bei Werder Bremen bleiben und hier wirklich ein Zuhause finden. Dann können die Heldenstatus erlangen, wenn Niklas Füllkrug den nicht ohnehin schon hat. Das erinnert mich so ein bisschen an Claudio Pizarro. Diese Identifizierung mit Werder Bremen, diese Lust auf Werder Bremen. Claudio hat ja, weiß Gott, auch in Riesenvereinen gespielt, Bayern, München, Chelsea und so weiter. Aber jedes Mal, wenn er hier zu Bremen zurückgekommen ist, hast du ihm das glaubhaft abnehmen können, dass ihm das was bedeutet. Und wenn man ihn dann in diesem Jahr in Köln traurig auf seinem Balkon hat sitzen sehen und in den sozialen Netzwerken hat das manchmal gepostet, wie er mit der Kaffeetasse sitzt und die Straßenbahn fährt vorbei, hast du richtig gespürt, das ist nicht sein Zuhause da. Ne? So, und dann ist er ja nochmal nach Bremen zurückgekommen und hat dem Verein nochmal viel gegeben. Nicht so sehr auf dem Rasen, aber in der Kabine und im ganzen Drumherum. Das ist sowas natürlich ganz wichtig, wenn du Leute hast, denen der Verein nicht egal ist.
Weil es eine Wirkung auf die Fans hat, hast du ja auch gerade eben angedeutet, aber eben auch in die Mannschaft rein. Weil da was passiert, dass sie eben die Kollegen eben erkennen, es gibt auch noch eine ganz andere Ebene, auf der ich mit meinem Arbeitgeber, sagen wir es mal so, verbunden sein kann. Und glaube, das kann den einen oder anderen mitziehen, da bin ich mir sogar sehr sicher. Wenn es dann am Ende
für auch gut sehen. Gefallen hat übrigens, wenn wir mal ein bisschen weggehen von dieser Mentalitätsschiene und dieser Identifikation mit Werder Bremen, das sind ja alles so weiche Faktoren. Was mich positiv überrascht hat, ist die Art und Weise, wie Werder es denn taktisch gemacht hat gegen so einen starken Gegner. Nämlich nicht so, wie sie sonst immer spielen, hurra im 4-3-3 offensiv irgendwie nach vorne, sondern dass du ja natürlich mit der frühen Führung im Rücken, aber egal, in eine sehr tiefe Deckung gefallen bist, dass du ein 4-4-2 quasi gespielt hast, die Räume sehr eng gemacht hast und da gerade Reis und Brecher im Mittelfeld, die Neuen, sehr viel Laufarbeit geleistet haben. Laufarbeit ist ja dann ein gutes Stichwort. Werder ist tatsächlich fast 10 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Wann hatten wir das denn das
letzte Mal? Wollte ich sagen.
Ich hatte der Gegner mehr Ballbesitz, weil der Gegner einfach auch sehr viel besser ist und dieses Spiel hätte hoch gewinnen müssen, weil ein Champions-League-Verein ist. Aber Werder hat sich die Lunge aus dem Leib gerannt, um dem zu begegnen und denen das Leben schwer zu machen. Und das ist eindrucksvoll gelungen.
Mhm. Du hast es jetzt schon mal angedeutet. 1. FC Köln ist die nächste Herausforderung und mit der Benchmark RB Leipzig im Rücken wollen wir mal schauen, was da passiert. Ne? Ist aber eine ganz andere Situation und da hast du natürlich recht, es kommt noch mal ein bisschen mehr auf Mentalität an.
Du musst es da bestätigen im Prinzip, darauf warten jetzt alle. Ne? Also wenn du da das Freiburg-Gesicht zeigst, wobei man fairerweise sagen muss, dass da so zum Beispiel ein Juri Herr oder ein Ehren Dingschi ja noch kein richtiger Faktor waren in dem Freiburg-Spiel oder ein Arthur. Bei Arthur merkt man auch, der muss erst noch ankommen. Das wird auch noch spannend zu sehen sein, ob der diese Rolle wirklich auf Strecke gut ausfüllen kann in der Viererkette. Rechts hat er bei Leverkusen eher einen Ticken davor gespielt. Also eher wäre das so ein offensiv vor der Dreierkette Rechtsmann. Sagen wir mal so, nach vorne ist er mit Sicherheit ein Gewinn. Man muss ihm jetzt noch beibringen, dass er nach hinten weniger spielt, also weniger diese riskanten Rückpässe und weniger insgesamt Risiko ins Spiel bringt, wenn er vom Torwart angespielt wurde. Also da war der eine oder andere Pass, ein oder andere Dribbling unnötig von ihm. Das sorgt dann für Unruhe. Aber gut, lass mal sehen, vielleicht muss der noch einen Ticken ankommen. Das ist auch so ein Wechsel übrigens, wo ich sage, wenn Werder Bremen den im Juli geholt hätte, dann hätten alle Hurra geschrien, schau mal, wir kriegen Arthur von Bayer Leverkusen, wie geil ist das denn? Jetzt kriegst du den so am letzten Transfertag in dieser ganzen Hektik, dann geht das fast so ein bisschen unter. Ne? Das hängt aber halt ganz massiv mit dem Geld zusammen und das wird halt jetzt interessant zu sehen. Da treffen jetzt dann in Köln zwei Vereine aufeinander, die ungefähr im selben Regal einkaufen, die ungefähr wirtschaftlich gleich aufgestellt sind. Und jetzt musst du als Werder Bremen zeigen, dass du dann da auch was holen kannst und dass du in der Lage bist, die vielleicht hinter dir zu lassen in der Saison.
Köln etwa im gleichen Regal, finanziell allerdings glaube ich nicht ganz. Ne? Da reden wir ja jetzt auch wieder drüber, dass Werder trotz großer Einnahmen gar nicht so viel investieren konnte. Ist für den einen oder anderen unverständlich, aber wenn man allein an das strukturelle Defizit denkt, das der Verein jedes Jahr produziert, vielleicht auch nicht so unerwartet. Erzähl du mal.
Ja, es gehört dazu, dass man das immer wieder erklärt. Wir haben das übrigens hier schon mal eine ganze Folge lang getan. Ne? Also wer das nochmal nachhören möchte, das haben wir sehr früh getan im Frühjahr diesen Jahres. Folge 37 ist es, da reden wir unter anderem über das strukturelle Defizit.
Daher habe ich es ja, eigentlich. Nachdem du es mir erklärt hast mit dem strukturellen Defizit, ja, seitdem weiß ich.
Überrascht, weil ne, wie groß das wieder wurde jetzt und wie viele Leute überrascht waren davon. Also Folge 37 ist das nochmal ausführlich erklärt. Vereinfacht gesagt ist es so, dass Werder schon seit mehreren Jahren Ausgaben hat, die so hoch sind im Laufe einer Saison, dass sie das durch die Einnahmen nicht decken können. Das haben sie jetzt nicht alleine, dieses Problem. Im Prinzip ist es die halbe Liga, die auf Spielerverkäufe angewiesen ist, um ihren Haushalt zu decken. So. Die Summe, die du einnehmen musst, um eine schwarze Null wenigstens in der Bilanz zu haben oder einen kleinen Gewinn zu haben, die variiert bei Werder extrem. Das hängt tatsächlich davon ab, auf welchem Tabellenplatz du zum Beispiel eingelaufen bist, weil Werder ein Verein ist, der extrem von TV-Einnahmen abhängig ist. Die TV-Einnahmen machen einen hohen Anteil deiner Einnahmen aus und die hängen halt davon ab, welchen Tabellenplatz du in den letzten 5 Jahren hattest. Gute Nachricht, by the way, in der nächsten Berechnung des Fernsehgelds fällt dann das Abstiegsjahr raus.
Ne? Ja.
Das ist dann sehr gut für Werder, weil es ein 17. Platz war damals, der reingehauen hat. Das heißt, Werder wird da schon mal per se einen Ticken mehr Fernsehgeld kriegen. Aber einfach mal gesprochen, wäre Werder in der letzten Saison jetzt nicht 15. geworden, sondern 11. geworden, dann hätten sie fast 10 Millionen Euro mehr Fernsehgeld bekommen. Dann hätten sie in diesem Sommer schon mal kein strukturelles Defizit von 17 Millionen gehabt, sondern von 7. Und hätten 10 Millionen mehr ausgeben können, zum Beispiel auf dem Transfermarkt. Also man sieht, wie viel so etwas ausmacht.
Ja.
Und dann habe ich viele Zuschriften hier bekommen auf unserer Grün auf Weiß Adresse, die gesagt haben, hey, hört mal, Werder hat jetzt da fast 40 Millionen eingenommen, könnt ihr mal erklären, warum die das nicht ausgeben können? Das ist relativ einfach, das ist gar nicht so kompliziert. Man muss wissen, dass Werders Geschäftsjahr am 30. Juni endet. Und ihr wisst alle, wir haben im letzten Jahr Minus, Minus, Minus gehört. Werder hat in der Bilanz ein Minus ausgewiesen, Werder hat in der Hinrunde ein Minus ausgewiesen, das heißt, da hat jede Menge Minus stattgefunden. Und du brauchtest diese Einnahmen aus dem Backhaus-Transfer, der noch im Juni war, also im alten Geschäftsjahr, um deine Bilanz auszugleichen. Und es ist nicht egal, ob ein Fußball-Profi-Verein in der Bundesliga eine ausgeglichene Bilanz hat und wie sein Eigenkapital aussieht, denn du musst Lizenzierungsauflagen erfüllen, um überhaupt mitspielen zu können. Und da hängt auch bei Werder Bremen übrigens ein ganzer Rattenschwanz dran. Also erinnert euch an die Handballerinnen, die ja auch in der Profiabteilung angegliedert sind. Die haben einen Punktabzug bekommen vor 2, 3 Jahren, weil die Fußballer negatives Eigenkapital hatten. Dann konnten die ihren Aufstieg vergessen. Die hätten ans Tor der ersten Liga klopfen können, die Handballerinnen damals. Und dann kam der Punktabzug und dann sind sie abgeschmiert in der Tabelle. Also es hat alles auch immer Folgen. Es ist deshalb wichtig, dass Werder seine Bilanz in Ordnung hat. So, und das hat man mit dem Backhaus Millionen gemacht. Und dann ist ab 1. Juli das neue Geschäftsjahr. So, dann hast du einen Koulibaly verkauft, du hast einen Romano Schmid verkauft. Muss aber auch wieder erstmal diese 17 Millionen einnehmen, damit du deine Bilanz mit einer schwarzen Null, also einem kleinen Gewinn, und was dann übrig bleibt, diese kleine Summe, die legst du Clemens Fritz hin und sagst so, und jetzt mach mal hier bitte eine neue gute Mannschaft. Dann seht ihr mal, wie schwierig diese Aufgabe ist. Und gemessen daran kann man dann auch, oder wenn man das verstanden hat, dann kann man auch verstehen, was sie gemacht haben. Sie hatten erst sehr früh diese kleineren Transfers gemacht, schon mit einem gewissen Risiko, viele jüngere Spieler geholt, dann aber auch Wojcik geholt aus Polen, der Ablöse gekostet hat, und Karl-Heinz verpflichtet als Backhaus-Nachfolger, den du sehr günstig bekommen hast, ohne dass du aber schon einen verkauft hattest im neuen Geschäftsjahr. Mhm. Also, und dann war es wichtig, Koulibaly und Schmid zu verkaufen. Und dann konntest du Qualitätsspieler holen mit Füllkrug, mit Ehren Dingschi. Haben wir eben lange drüber gesprochen, wie wichtig die sind für Werder, und mit Ludovic Reis auch, wie wichtig der ist. Und dann kam so diese letzte Welle, das war diese Hektik, die mir nicht gefällt, das wird euch allen auch so gegangen sein, wo du sagst, okay, wo musst du denn jetzt noch her nachjustieren, weil Stay schwer verletzt ist, dann musst du Juri herholen, Gott sei Dank. Und wer jetzt sagt, ja, warum denn, Stay kommt ja irgendwann wieder? Nee, Stay kommt nächstes Jahr wieder. Der ist sehr, sehr schwer verletzt, da muss man erstmal gucken, wie lange der braucht. Und wir haben ja jetzt schon im Spiel gegen Leipzig gesehen, dass du nur noch einen Mittelfeldspieler auf der Bank hattest. Ja, weil Zanellin ausgefallen war, dann hast du schon nur noch Steinmach draußen. Mhm. So, ja. Also war das wichtig, danach zu steuern und dann natürlich auf den Außenbahnen was zu machen, weil die Außenbahnen, das sind halt zum Teil natürlich hausgemachtes Problem, weil du immer auf Agu und Weiser wartest. Und dann musstest du da noch zwei Spieler holen, mit Ndiaye und mit Arthur. Mhm. So, und damit steht der Kader jetzt. Und du hast aber, und Itten nicht zu vergessen, ne? Itten haben sie auch sehr früh geholt. Da war eher dann das Pech, dass er noch mit Schweiz bei der WM war und deshalb die auch noch etwas weitergekommen sind und er dann sehr spät zu Werder gekommen ist. Aber damit hast du jetzt erstmal die Baustellen, die ich eingangs dieser Folge ja schon mal beschrieben hatte, angegangen, und meiner Meinung nach kann das funktionieren. Und immer in dem Wissen, wie wenig Geld Clemens Fritz und Peter Niemeyer zur Verfügung hatten, um das zu tun. Ne? Das war nur ein Bruchteil dessen, was du eingenommen hattest. Dann ist es gar nicht so verkehrt, wie sie es jetzt gemacht haben. Es ist auch wichtig, Musa gehalten zu haben, in der Hoffnung, dass der Spielzeit kriegt und dass du da Werte entwickelst. Weil das, was sie jetzt mit Backhaus und Koulibaly gemacht haben, junge Spieler verkaufen, das müssen sie nächstes Jahr wieder machen. Und die müssen sich ja dann erstmal finden. Die müssen dir gehören und du musst sie verkaufen können. Ja. Du brauchst einen Markt für die, und den Markt hast du nur, wenn sie viel gespielt haben und gut waren.
Ja, aber jetzt so. Stell dir doch mal vor, was ja auch durchaus ein Szenario war, das denkbar schien. Also Backhaus war relativ schnell weg. Das, ne, ich habe es bedauert, weil er eben auch diese Identifikationsfigur war. Aber gehen wir mal davon aus, dass er sportlich durchaus zu ersetzen ist durch Karl-Heinz. Aber stell dir mal vor, sie hätten jetzt Schmid, was ja relativ überraschend war auch, das Angebot. Und Koulibaly, bei dem es ja lange auch erstmal nach einem gewissen Stillstand aussah. Sie hätten die nicht verkauft, das wäre ja gar nicht gegangen.
Ja. Nein, das wäre ein Riesenproblem gewesen. Ja. Hättest du wieder ein Minus angehäuft in der Bilanz, du hättest gar nichts mehr machen können auf dem Transfermarkt, weil du ja schon in dieses Risiko gegangen bist, Karl-Heinz und Wojcik zu holen, die Ablöse gekostet haben. Ja, und das musst du ja erstmal reinholen. Und dann droht dir immer dieses strukturelle Defizit. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich bin nicht der Heiligsprecher von Werder Bremens Geschäftspolitik. Zwei Dinge stören mich dann bei diesem strukturellen Defizit, was mit 17 Millionen schon sehr hoch ausfällt, ne? Das eine ist, dass es ein bisschen vermixt wird mit den Ausgaben, die du hast für den Campus oder für die Anleihe. Das hat gar nichts mit diesem Defizit direkt zu tun. Für die Anleihe zahlst du im Moment nur Zinsen. Es geht nicht darum, Geld zur Seite zu legen, um irgendwann diese Anleihe zurückzuzahlen. Also dieses Damoklesschwert, das schwebt immer noch über Werder Bremen. Und beim Campus muss man ja sagen, das Geld wird über mehrere Jahrzehnte abgeschrieben, was du da investierst. Das belastet dich minimal in deiner Bilanz, und es ist aber wahrscheinlich die beste Investition, die du tun kannst, dass du Platz 11 und das Nachwuchsleistungszentrum auf Vordermann bringst, damit du überhaupt im Profisport wettbewerbsfähig bist. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass eine Menge passieren musste. Da ist eher das Problem, dass es jetzt erst passiert ist und nicht schon vor 10 Jahren. Das war überfällig.
Aber der Campus erforderte auch, sagen wir mal, gewisse Investitionen, die meiner Information nach eben auch gedeckt wurden durch die relativ großzügige Einlage, die ja vor ein paar Jahren mal von Werder zugeneigten Menschen kam. Weil über die haben wir ja jetzt noch nicht gesprochen. Die gibt's ja auch noch.
Du meinst hier das regionale Bündnis?
Das regionale Bündnis, so war es genau. Es war keine Einlage, es war ein regionales Bündnis. Aber es kommt aus gleich raus.
Werder ist im Prinzip ein Verein, sage ich immer so gerne, der nicht nur viele Spieler geliehen hat in den letzten Jahren, sondern der sich auch auf allen Wegen Geld geliehen oder besorgt hat.
Ohne Kaufoption,
glaube ich. Geliehen bei Banken, das ist immerhin zurückgezahlt jetzt, das ist ja auch wichtig. Also dieses landesverbürgte Darlehen ist komplett getilgt. Dann bei den Fans, Mitgliedern und sonst wem durch die Anleihe, ne, jetzt schon zum zweiten Mal, ist ja verlängert worden. Und natürlich auch durch die Einnahmen, dass du Anteile verkaufst an dieses regionale Bündnis. Ne? Wir sehen aber, diese Gelder sind im Prinzip weg. Ne? Die sind alle irgendwo hingegangen, durch Vertragsverlängerung, durch Campus, durch Minus in der Bilanz, durch Transfers. Aber du bist nicht wirklich vorangekommen. Nee. Ne? Also du warst jetzt letztes Jahr 15. in der Bundesliga-Tabelle, bist fast abgestiegen. Da kann sich jetzt niemand auf die Schultern klopfen. Mhm. Und dann kommt halt mein größter Kritikpunkt. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, wie wir hier über Werder sprechen und hören. Du musst natürlich, wenn du so wenig Geld hast für den Transfermarkt, dann musst du eine viel bessere Trefferquote haben, als Werder das in den letzten Jahren hatte. Also dann darf dir so ein Abenteuer wie Boniface nicht passieren. Dann musst du mit Mbangula anders umgehen. Dann nehmen wir jetzt nur mal Sammy Mbangula, Keke Top, Skelly Alvero, Julian Malatini. Diese vier. Die haben zusammen 20 Millionen Euro gekostet. Keiner von ihnen hat dich irgendwie nachhaltig weitergebracht. Und diese 20 Millionen, das sind ziemlich genau die Summe, wie wir wissen, die jetzt durch diesen Wahnsinnsverkauf von Karim Koulibaly, also wahnsinnig positiv, dass dir das gelungen ist, den Jungen nach Straßburg für 20 Millionen zu verkaufen. Das Geld, das du da einnimmst. Das heißt, du feierst dich da für eine Einnahme, die du dringend brauchst, hast aber die gleiche Summe in den letzten zweieinhalb, drei Jahren rausgefeuert, ohne dass du irgendwas davon hattest. Das darf dir natürlich nicht passieren. Ne? Dann darf sich auch keiner wundern, dass du ein Defizit hast oder sportlich nicht so schnell vorankommst, wie du es gerne hättest oder wie du es bräuchtest.
Wie Werder sportlich jetzt vorankommt, werden wir am Wochenende sehen beim 1. FC Köln. Ein Duell, das jedem Rheinländer, also Menschen wie dir, das Herz höher schlagen lässt. Für wen?
Ja, ich bin im Stadion, natürlich. Und ich will dieses Lied und wenn es klingelt, nicht hören. Ne?
Willst du nicht hören?
Trömmelche.
Du bist also... Du bist also
Klingelche, ich werde der Stadt verwiesen.
Du hältst zu Werder. In Köln.
Ich wäre einfach froh, wenn Werder diesen positiven Trend jetzt fortführen könnte. Ne? Denn ich merke schon, seit 2019 bin ich jetzt hier, so viel Positives hatten wir nicht, selbst das Aufstiegsjahr, muss man ehrlich sein, war die erste halbe Jahre totale Kacke mit dem Anfangsskandal, dem Impfskandal. Du warst ja dem Abstieg näher als dem Aufstieg, muss man ja ehrlich sein. Das war ja auch nicht alles rosig. Also es sind schon schwierige Jahre und ich würde mich einfach freuen, wenn wir nach diesem Fast-Abstieg letztes Jahr jetzt als Berichterstatter nicht wieder so eine Krisen- und Seuchensaison hätten. Es ist auch mal schön, wenn du mal in ein stabileres Fahrwasser kommst und da würden so 1 bis 3 Punkte aus Köln schon mal gut helfen.
Wir werden es beobachten, verzichten diesmal auf die Nennung unserer E-Mail-Adresse, machen wir nächstes Mal wieder. Ich verabschiede dich.
Nein, wieso? Wieso?
Weil wir jetzt auf die 40 Minuten zulaufen. Das können wir den Menschen nicht zumuten, JJ. Du musst doch mal realistisch bleiben.
Leute, die warten drauf. Also unter uns. Grün auf weiß at weser-kurier.de.
Okay.
Schreibt mir. Wir sagen dem Stefan gar nichts.
Alles klar. Das finde ich gut. In diesem Sinne, macht es gut. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Und denkt daran, bleibt grün-weiß.